Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen aus der Bundespressekonferenz. Am Freitag mit in einer inzwischen quasi traditionell gewordenen Pressekonferenz zur Corona-Lage, zu der wir uns freuen, erneut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu begrüßen, auch den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Und daneben heute zu Gast ist Anke Richter-Scheer. Sie ist Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Westfalen-Lippe und Leiterin des Impfzentrums im Kreis Minden-Lübbecke und kann dazu berichten. Wir werden von allen dreien kurze Statements hören, bevor wir wie gewohnt zu Ihren Fragen kommen. Ich erinnere noch mal daran, dass wir uns in Corona-Zeiten bemühen, die Pressekonferenzen auf eine Stunde zu begrenzen. Aus gegebenem Anlass empfehle ich auch, die Handys auszuschalten. Und dann starten wir und Herr Spahn hat das Wort.
Ja, Frau Buschow, Frau Richter-Scheer, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Lage bleibt angespannt. Die Fallzahlen steigen wieder, langsam zwar, aber sie steigen. Und die Mutationen breiten sich aus. Das heißt, wir müssen uns noch auf einige sehr herausfordernde Wochen einstellen, in denen wir weiter ringen um die richtige Balance zwischen dem notwendigen Gesundheitsschutz und der Normalität, nach der wir uns alle so sehnen. Wir sollten allerdings auch wahrnehmen, wo sich die Dinge verbessert haben. Wir konnten bei Bürgerinnen und Bürger, Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen impfen. Viele der über 80-Jährigen konnten bereits geimpft werden oder haben zeitnah einen Impftermin. In einigen Ländern bereits die ersten über 70-Jährigen. Die Zahl der Infektionen, der Krankenhausbehandlungen und der zu beklagenden Todesfälle, gerade bei den Höchstbetagten und Älteren, gehen deutlich zurück. Pflegeheime können auch Zug um Zug ihre strikten Isolations- und Besuchsregeln lockern, wie Nordrhein-Westfalen es beispielsweise gerade macht. Und im Übrigen, auch das finde ich, sollten wir gelegentlich wahrnehmen, wenn wir schauen über die letzten 5-6 Monate im europäischen Vergleich, gibt es wenige Länder unserer Größe und geografischen Lage, die während der ganzen zweiten Welle im unteren Drittel beim Infektionsgeschehen und bei der Dynamik gewesen sind. Bei allem, was besser geht und bei allem, was wir auch betrachten müssen, wo wir Infektionsgeschehen noch besser in den Griff bekommen müssen. Wir haben im europäischen Vergleich bis hierhin auch in der zweiten Welle viele, viele Bürger vor Erkrankung und schwersten Verläufen schützen können. Auch deshalb und weil wir nicht länger im absoluten Lockdown erstarren können, haben sich Bund und Länder zu vorsichtigen Öffnungsschritten entschieden. Bis an die Grenze dessen, das sagte ich bereits letzte Woche, was aus Sicht des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist. Daher testen, impfen, Umsicht. Dieser Dreiklang wird und muss uns dabei begleiten. Das sind kurz zum Testen und zum Impfen.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Zum Testen. Diese Woche haben bereits viele Länder und viele Landkreise und Städte in Deutschland mit den Schnelltests für alle, mit den Bürgertests begonnen. Gemessen auch an der kritischen öffentlichen Debatte ist das ein Erfolg. Der Bund zahlt den Test mindestens einmal pro Woche. Die Länder und Kommunen, die Testzentren vor Ort besorgen die Schnelltests und bauen Schritt für Schritt die Infrastruktur auf. Das funktioniert noch unterschiedlich gut. Aber es funktioniert und es funktioniert an ganz vielen Stellen im Land auch schon sehr gut. Und gemessen daran, Sie müssen ja sehen, wir haben Mittwochnacht eine Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz gehabt. Wir haben noch in der Nacht begonnen, die Abstimmung zur Verordnung, bis Sonntag fertiggestellt. Jetzt sind wir am Freitag danach und in zumindest sehr vielen Teilen des Landes klappt es schon mit dem umfassenden Schnelltestangebot, mit dem Bürgertest und in den Landkreisen und Städten, wo es noch im Aufbau ist, ist es insbesondere auch für nächste Woche schon angekündigt. Und von letzten Mittwoch bis heute, finde ich, ist das schon ein enormer Erfolg. Und Frau Richter-Scheer, Sie sind ja nicht nur im Impfzentrum, sondern als Ärztin auch beim Testen mit eingebunden. Was ich wichtig finde, ist, dass wir die Wirkung der Schnelltests wie der Testungen insgesamt auf dem Pandemieverlauf nicht überschätzen. Sie sind ein wichtiges Instrument, aber sie lösen auch nicht alle Fragen. Es ist weiterhin wichtig, auch die anderen Regeln, Abstand, Hygiene, medizinische Schutzmasken einzuhalten. Wir sehen im Übrigen auch in unseren Nachbarländern, auch die, die auch schon viel testen, dass Testen alleine den Pandemieverlauf nicht unter Kontrolle bringt. Das gilt im Übrigen auch für Selbsttests. Es wird bald das erste Dutzend an Selbsttests in Deutschland zugelassen sein. Sie kommen immer mehr auch in die Versorgung bzw. in den Alltag. Da sollen sie vor allem hin, in den Kitas und Schulen, in den Betrieben und eben auch für den Selbstgebrauch im Einzelhandel. Ich habe hier letzte Woche Freitag angeboten, mitzuhelfen, dafür zu sorgen, dass die Länder tatsächlich für Kitas und Schulen auch Tests bestellen können. Die ersten sind am Mittwoch vorgestern ausgeliefert worden aus dieser Ankündigung, aus den Verträgen, die wir als Rahmenverträge geschlossen haben als Bund. Und es wird weitere folgen können. Wir haben ein weiteres Angebot an die Länder geschickt. Bis zu 62 Millionen Selbsttests im März und April, jetzt kurzfristig auch mit ersten Lieferungen abgesichert, sodass die Brücke, bis die Ausschreibungen der Länder selbst, die ja für Kitas und Schulen in Ausschreibungen sind, dass wir diese Brücke bauen können, dass eben sehr zügig, wie gesagt, vor 2 Tagen die erste Auslieferung, dann eben auch Tests verfügbar sind. Zum Impfen. Über 7% der Deutschen sind einmal mindestens geimpft. Das sind über oder um die 6 Millionen. Wir haben übrigens erstmalig jetzt Tageshöchstwerte bei den täglichen Impfungen erreicht. In den letzten 2 Tagen jeweils über 270.000 Impfungen pro Tag, jeweils 200.000 Erstimpfungen pro Tag etwa. Wir sehen also, es gewinnt deutlich an Dynamik. Ich habe gestern hier in Berlin eine Hausarztpraxis oder eine Arztpraxis besucht. Dort wird im Rahmen eines Modellprojektes jetzt, wie in über 100 anderen Praxen auch hier in Berlin, geimpft in der Arztpraxis. Und was noch Modell ist, soll die Regel werden. Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Länder haben dafür einen Beschluss erarbeitet. So früh wie möglich, spätestens aber Mitte April, sollen auch niedergelassene Ärzte routinemäßig in die Corona-Impfkampagne einbezogen werden. Immer mit dem wichtigen Hinweis, wenn die Lieferungen, wie zugesagt, erfolgen. Warum nicht früher, fragen viele. Weil die Länder und die Kommunen vor Ort auch die Impfzentren weiter laufen lassen wollen und weil es noch nicht genug Impfstoff gibt, um alle Impfzentren und parallel alle Arztpraxen zu versorgen. Der Wechsel in die Arztpraxen ist ein entscheidender Schritt, ist der Grundstein, um deutlich an Geschwindigkeit gewinnen zu können. Es wird so sein, dass wenn am Sonntag beispielsweise, ich beschreibe nur mal den Ablauf, am Sonntag ausgeliefert wird an den Großhandel, wahrscheinlich bis Montagmittag, Nachmittag in allen Apotheken und Arztpraxen in Deutschland. Es ist ja ein sehr ausgefeiltes Logistikkonzept jeden Tag, wo Apotheken in Deutschland 3 bis 5 Mal am Tag ja heute schon beliefert werden. Und genau auf diesem Wege werden auch die Impfstoffe in die Praxen kommen, sodass dann an dem Montag die Arztpraxen beliefert sind und ich sehr sicher bin, dass dann fast in beliebiger Menge, was wir liefern können, die Arztpraxen dann bis zum Freitag, Samstag verimpft haben werden, sodass wir dann eben tatsächlich in eine deutlich andere Dynamik kommen können, wenn ausreichend Impfstoffe dafür da sind. Anders als gedacht werden wir allerdings nicht, oder als einige denken, gleich auf Priorisierung verzichten können. Gerade die Zahlen bei den über 80-Jährigen zeigen, wie wichtig es war und ist, zu priorisieren. Hätten wir nicht zuerst die Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner und die besonders Gefährdeten, nämlich die Hochbetagten, geimpft, hätten wir weniger Menschen geschützt vor schwersten und tödlichen Verläufen in den letzten Wochen. Deswegen ist es grundsätzlich weiterhin wichtig, bei noch knappen Impfstoffen zu priorisieren. Wir können aber mit jedem Schritt und mit wachsender Menge die Übergänge fließender gestalten. Und gerade für Menschen mit Vorerkrankungen ist natürlich das Impfen in den Praxen eigentlich der ideale Ort, weil die Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten kennen. Und da habe ich auch großes Vertrauen in die Ärztinnen und Ärzte, dass sie genau das auch so umsetzen wollen. Sie wollen am Ende ihre Patienten und die besonders Verwundbaren unter ihnen als erstes auch schützen.
Danke. Dann, Herr Wieler, haben Sie das Wort.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Zu Beginn dieses Jahres ist es uns sehr gut gelungen, die Fallzahlen zu reduzieren. Aber die Pandemie ist natürlich leider noch nicht vorbei. Und im Gegenteil, jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle. Und diese dritte Welle müssen wir gemeinsam so flach halten wie möglich. Denn das geht nur, wenn wir Ansteckungen verhindern, wenn wir verhindern, dass die Fallzahlen wieder explodieren. Und dann können wir gemeinsam verhindern, dass wir in die gleiche Situation kommen wie vor Weihnachten, mit vielen Erkrankungen, mit vielen schweren Verläufen und auch mit vielen Todesfällen und einem Gesundheitssystem, das sehr stark belastet ist. Die Impfungen weisen uns den Weg aus der Pandemie. Aber bis der Großteil der Menschen geimpft ist, wird es noch eine Weile dauern. Bis dahin bitte ich uns alle, halten wir uns weiter an die AH+L-Regeln, reduzieren wir weiter, wann immer möglich, unsere Kontakte. Und wenn wir Symptome einer akuten Atemwegsinfektion zeigen, dann bitte bleiben wir auch zu Hause und rufen einen Arzt an. Wenn wir uns die Situation in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass sich die Fallzahlen seit einiger Zeit auf einem zu hohen Niveau eingependelt haben. Bei den unter 60-Jährigen steigt die Inzidenz sogar wieder an. Und seit Mitte Februar steigt auch die Inzidenz bei den unter 15-Jährigen, und zwar sehr rasant. Wir sehen auch wieder mehr Kita-Ausbrüche, sogar noch mehr als vor Weihnachten. Es könnte sein, dass hier die noch ansteckendere Variante B.1.1.7 eine Rolle spielt. B.1.1.7 breitet sich ja insgesamt sehr rasch in Deutschland aus. Von den schweren akuten Atemwegsinfektionen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, gehen auch wieder mehr auf Covid-19 zurück. Der Anteil war eigentlich in den letzten Wochen stetig gesunken. Auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen nimmt in einigen Bundesländern wieder leicht zu. Und wir sehen leider immer noch zu viele Todesfälle in Verbindung mit Covid-19, auch wenn die Zahlen glücklicherweise momentan weiter sinken. Die Impfung ist neben unserem verantwortungsvollen persönlichen Verhalten. Die Impfung ist das mächtigste Werkzeug, das wir haben. Wir sehen, dass die Fallzahlen bei den ältesten Menschen, die lange sehr schwer betroffen waren, zurückgehen. Das ist ein großartiger Erfolg. Und er zeigt, dass es richtig und wichtig war, die ältesten Menschen zuerst zu impfen. Das Ziel ist ja, bei begrenzter Menge an Impfstoff so viele schwere Verläufe und Todesfälle wie möglich zu verhindern, Leben zu retten. Und das ist uns gelungen. Das Alter ist der wesentliche Risikofaktor. Je weniger ältere Menschen überhaupt erst krank werden, desto weniger erkranken schwer oder sterben sogar. Wir sehen im Moment, dass die Zahl der Todesfälle kontinuierlich zurückgeht. Das ist sicher auch ein Effekt der Impfungen. Aber noch immer sind sehr viele Menschen nicht geimpft. Ich freue mich aber auch sehr, dass sich schon bald sehr viel mehr Menschen impfen lassen können, auch mit Hilfe der Hausärzte und dann bald auch der Betriebsärzte. Und bei denen möchte ich mich jetzt schon für ihre Bereitschaft und ihr Engagement in dieser Sache sehr herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, ein weiteres neues Werkzeug in unserem Werkzeugkasten sind die Selbsttests. Sie können dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen, wenn mehr Infektionen gefunden werden können und weil sie auch schneller gefunden werden können. Dafür muss man sie aber auch wirklich verantwortungsvoll einsetzen. Ein negatives Selbsttestergebnis bedeutet nicht, dass man freigetestet ist. So ein Test ist nur eine Momentaufnahme. Man kann trotzdem ansteckend sein oder kurz danach ansteckend werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich trotzdem weiter an die AH+L-Regeln hält. Bei einem positiven Testergebnis bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause und rufen Sie eine Arztpraxis oder ein Testzentrum an. Positive Selbsttestergebnisse sollten immer durch eine PCR bestätigt werden. Und ganz unabhängig vom Selbsttestergebnis gilt immer, wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegsinfektion haben, bleiben Sie zu Hause und rufen Sie Ihre Arztpraxis an. Ich hatte es anfangs gesagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir laufen einen Marathon. Wir befinden uns im letzten Drittel. Und das ist bekanntermaßen besonders anstrengend, auch weil jetzt noch ein Wettlauf gegen die Varianten dazugekommen ist. Mit Hilfe der Impfung werden wir bald auf der Zielgeraden sein. Wir werden in eine neue Phase der Pandemie eintreten. Von der Bekämpfung hin zu einer Kontrolle des Virus hin zu Control Covid. Das Virus wird nicht mehr verschwinden. Aber wenn wir eine Grundimmunität in der Bevölkerung haben, dann können wir das Virus kontrollieren. Als Gesellschaft werden wir lernen, damit umzugehen. Das ist das Ziel und wir werden es gemeinsam erreichen. Das Beste, was jeder von uns bis dahin tun kann, ist aktiv zur Eindämmung des Virus beizutragen. Wenn Sie mit anderen Menschen in Innenräumen zusammenkommen, tragen Sie wo immer möglich Masken und lüften Sie. Machen Sie vom Selbsttest- und Schnelltestangebot Gebrauch und helfen Sie durch Ihr selbstverantwortliches Handeln, Infektionsketten zu unterbrechen. Bleiben Sie bei positivem Test zu Hause in Isolierung und rufen Sie einen Arzt an. Ist Ihr positives Testangebot-Ergebnis bestätigt, benachrichtigen Sie umgehend Ihre engen Kontakte, damit diese sich ebenfalls in Quarantäne begeben können. Jeder und jede von uns kann so aktiv das Virus und die Ausbreitung des Virus unterbinden. Der beste Schutz, meine Damen und Herren, für uns alle ist eine niedrige Inzidenz.
Danke. Und abschließend Frau Richter-Scheer.
Ja, Minister Spahn, Frau Buschow, Herr Professor Wieler, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wie sieht die Rolle der Hausärzte in dieser Situation an? Auf jeden Fall sind wir an der Basis und müssen vielen Erlässen oder vielen Anordnungen einfach auch folgen und auch umsetzen und hier und da sicherlich auch mal kritisch hinterfragen. Dass wir Hausärzte für die Sicherung der Patienten zuständig sind, das ist jedem klar. Das wissen wir auch. Und im Zusammenhang mit den Testungen sichern wir auch die Patientenversorgung schon monatelang, indem wir grippale Infekte versuchen zu testen, Kontaktpersonen testen und auch manchmal bestimmte Berufsgruppen dort, wo es sich eben anbietet. Jetzt kommen die neuen Tests zu, dass eben jeder Bürger einmal wöchentlich die Möglichkeit hat, sich testen zu lassen. Dort gibt es das öffentliche Gesundheitswesen ist dafür in erster Linie zuständig, aber auch wir Hausärzte dürfen das auf freiwilliger Basis machen. Wir werden das auf jeden Fall machen für unsere eigenen Patienten, der eine mehr, der andere weniger, denn man muss sagen, diese Testungen sind natürlich neben dem normalen Praxisbetrieb auch stellen eine gewisse logistische Herausforderung. Wir brauchen mehr Wartezimmer, wir brauchen sicherlich dann auch eine Mitarbeiterin, die das durchführt. Das bedeutet schon Testungen in größerer Anzahl, muss man zum Beispiel oder sollte man außerhalb der Sprechstundenzeiten machen. Aber das ist nicht so sehr das Thema. Ich sage immer, wenn es da ist, werden wir uns schon was einfallen lassen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber auch aktuell, dass bis dato die Resonanz seitens der Praxen gar nicht so groß war. Ich habe mich also für heute auch noch mal einige Kollegen angerufen. Die Kollegen sagen, es läuft so eher schleppend an. Es kommen einige Patienten, aber eben noch wenig. Und dann muss man sich natürlich fragen, welche Patienten kommen. Und das sieht man schon, dass das Patienten sind, die auch Verantwortung der Umgebung gegenüber haben. Das sind ältere Patienten, die wiederum pflegende Personen zu Hause haben. Die lassen sich impfen. Oder eben auch ängstliche Menschen, die viel durch Beruf, wodurch auch immer Kontakt zu anderen Menschen haben. Also die Tests sind sicherlich ein Schritt auch, um diese Pandemie mit einzugrenzen. Wir werden das sicherlich hausärztlicherseits auch unterstützen. Aber ich sag mal, ich glaube, da liegt das meiste in den Testzentren seitens des öffentlichen Gesundheitswesens, um die Masse zumindest damit durchzubekommen. Das zweite Thema, das Impfen, ja, das ist dann für uns Hausärzte schon etwas spannender. Auch hier gilt es ja seit Monaten, die Bevölkerung schnellstmöglichst durchzuimpfen. Ich denke, das ist mit dem Start der Impfzentren auch sehr gut gelungen. Wir haben einen Großteil der über 80-Jährigen ist mittlerweile schon durchgeimpft. Man hat zumindest das Gefühl, wenn man jeden Tag die über 80-Jährigen sieht, die auch bei Wind und Wetter, der erste Tag war ja nicht so schön, dank des Schneegestöbers ins Zentrum kommen. Also von daher gesehen ist das eine sicherlich sehr gute Sache. Und aktuell geht es ja weiter, dass wir bestimmte Berufsgruppen impfen, die wir zum Beispiel in dieser Menge auch in den Hausarztpraxen zum Beispiel nicht zufriedenstellen könnten. Wir haben aktuell eine Berufsgruppe mit über 380 Personen, die wir binnen einer Woche durchimpfen sollen. Wir machen das im Moment morgens mit 50 Personen von 8 bis 9 Uhr. Ja, das wüsste ich nicht, wie ich das in der Hausarztpraxis unterkriegen sollte. Also die Impfzentren sind da auf jeden Fall da. Aber die Hausarztpraxen müssen auch aus hausärztlicher Sicht so schnell wie möglich jetzt mit ans Impfen kommen. Warum? Impfen ist eine ureigene Sache von uns. Das machen wir tagtäglich. Wir sind es gewohnt, auch da, sage ich mal, Massen zu impfen. Ich denke jetzt gerade an die Influenza-Saison im letzten Jahr. Auch da haben wir gezeigt, wie schnell wir durchimpfen können. Das heißt, warum soll man da nicht die bestehenden Strukturen einfach auch nutzen? Das ist also, wie gesagt, auf jeden Fall da. Und vor allen Dingen, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der mir als ärztliche Leitung in meinem Kreisgebiet erst bewusst geworden ist. Wir fangen ja jetzt an, dass wir nicht nur die höchste Priorisierungsgruppe impfen, sondern es kommen ja auch durch Gleichstellungsanträge, kommen ja auch Menschen dann in die höhere Gruppe und meinen dann, sie könnten geimpft werden. Also ich habe tagtäglich, sind mindestens 30, 40 Personen, die nur kommen, vom Mailverkehr ganz abgesehen, die dann ganz stolz ihr Attest in der Hand haben, ja, Schutzimpfung mit hoher Priorisierung nach § 3, Ziffer XY, nach der Coronavirus-Impfverordnung. Dann stehen die da. Ja, und jetzt darf ich geimpft werden. Kann ich nicht. Das ist für mich aus ärztlicher Leitung, nur dieses Attest ist eine Standardinformation, dass er jetzt gleichgestellt wird. Also erkläre ich dem Patienten, so, Sie sind aber jetzt nur höher gerutscht, ich brauche ein qualifiziertes Zeugnis, ich brauche eine individuelle Attest von Ihrem Hausarzt. Dann sind diese Menschen sind enttäuscht, sind traurig, weil sie mit viel Hoffnung in das Zentrum gekommen sind. Und auch für die Hausärzte dann ein qualifiziertes Zeugnis zu erstellen, ja gut, das müssen wir dann natürlich machen, machen wir auch, aber dann kann man sich auch fragen, warum impfen wir nicht selber? Und es wäre eben aus unserer Sicht schon zu fordern, nicht nur Mitte April, sondern ich bin schon dabei, dass ich sage Anfang April, am liebsten noch früher, auch in die Hausarztpraxen. Denn die Priorisierung, die vorgegeben ist, die ist unantastbar, das ist klar. Aber wir haben innerhalb der zweiten Priorisierungsgruppe, nämlich der chronisch Kranken unter 65 oder 65 bis 80, da müssen wir ja unterscheiden. Und ich glaube, das kann man der Politik nicht zumuten, dass sie den Einzelnen, die einzelnen Menschen in diesen Priorisierungsgruppen unterscheidet oder differenziert. Ich sage jetzt mal, chronisch Kranker in der Priorisierungsgruppe 2 ist per Definition ein junges Mädchen mit einer Unterfunktion der Schilddrüse. Das zählt zu chronischen Erkrankungen. Ebenfalls in dieser Gruppe habe ich aber auch einen Patienten mit einer Lungenfibrose. Und das versteht sich ja von selbst, dass ich in der Hausarztpraxis dann den Patienten mit der Lungenfibrose in der Impfung vorziehe im Vergleich zu der jungen Frau mit der Hypothyreose. Das darf man nicht als Priorisierung in dem Sinne bezeichnen. Und natürlich soll es auch nicht sein, dass wir die Priorisierung, die vorgegeben ist, aushebeln wollen. Das auf keinen Fall. Aber das sind zum Beispiel Sachen, die kann ich auch als ärztliche Leitung im Impfzentrum einfach nicht bewerkstelligen. Ja, ich kann es nicht entscheiden. Als Hausärztin, wo ich den Patienten kenne, ist das aber auf jeden Fall möglich. Ne? Also wichtig ist immer wieder dieser Unterschied noch zwischen diesen Gleichstellungsanträgen und Antrag auf vorgezogene Impfung. Das ist durchaus eine Möglichkeit, auch im Impfzentrum zu bewerkstelligen, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich muss in 4 Wochen mit einer längeren Chemotherapie anfangen und soll bis dato, weil auch mehrere stationäre Aufenthalte folgen, bis dato durchgeimpft sein. Das versteht sich von selbst, dass man dann diesen Menschen dann die Möglichkeit gibt, wenn das Kontingent hergibt, zu impft. Zusammengefasst aus hausärztlicher Sicht, ja, die Testungen und auch die Impfungen sind sinnvoll. Wir alle wollen, dass die Pandemie schnellstmöglichst ein Ende nimmt. Zu den Impfungen, ja, auch da schnellstmöglichst in die Hausarztpraxen, aber am Anfang doch noch parallel zu den Impfzentren, beispielsweise die großen Berufsgruppen, die können wir in den Hausarztpraxen alleine nicht schaffen. Aber ansonsten sollte doch der Patient zu seinem Hausarzt gehen dürfen, um sich impfen lassen zu können. Was noch schön wäre, auch wenn das die Herren Dings neben mir nicht so gerne hören, ist die Dokumentation. Die hätten wir gerne etwas geschmälert. Ganz kurz, dann bin ich auch fertig. Wir haben die größeren Berufsgruppen im Impfzentrum. Die lassen wir nicht durch Check-in, Check-out laufen, weil das würde den ganzen Betrieb zu sehr aufhalten. Das heißt, diese Herrschaften müssen 6-mal ihre Kontaktdaten angeben mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, nämlich 2-mal auf der Einwilligung, 2-mal auf der Aufklärung und 2-mal auf der Impfbescheinigung. Der Arzt, den das dann trifft, der darf dann 6-mal seine Unterschrift geben. Das ist dann auch immer sehr erbaulich, muss man einfach sagen, für einen Prozess und dann möglicherweise noch eine 7. zum Impfpass. Wenn Sie das für 50 Personen machen, wissen Sie fast schon, was Sie getan haben. Also man würde sich da, man kann es lächeln, aber es sind einfach Sachen, wir haben bis dato im Impfen nie Aufklärung oder Einwilligung lange schon nicht mehr unterschrieben und da darf man doch sicherlich von der Basis her die berechtigte Frage stellen, ist das wirklich noch nötig, dass man das machen muss? Vielen Dank.
Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich habe mehrere im Saal schon aufgenommen, nehme auch gleich noch gern weitere auf und habe auch online mehrere Fragen. Eine bitte vorab, beschränken Sie sich auf eine Frage, was die Möglichkeit enthält, eine Nachfrage zur Antwort zu stellen. Nutzen Sie die Nachfrage bitte nicht für ein zweites Thema im Sinne der Fairness. Wäre es schön, wenn wir versuchen, möglichst viele Kollegen mit einer Frage dranzunehmen. Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste und wenn die Zeit ist, kommen Sie auch wieder dran. Die erste Frage hat hier im Saal Herr Rinke.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Bieler und zwar ganz grundsätzlich zu den Zahlen und zu dem Anstieg. Können Sie bitte noch mal erklären, woher der Anstieg Ihrer Meinung nach kommt? Es wird ja jetzt mehr getestet. Die Schnelltests, haben wir gerade eben gehört, sind jetzt massenhaft auf dem Markt. Liegt es daran, dass die Zahlen steigen, weil mehr getestet wird und einfach die Fallzahlen sich erhöhen? Oder hat das andere Faktoren? Und wie hoch sind die Zahlen im Saarland bei der Ausbreitung der Mutante? Denn die hat ja möglicherweise auch einen Effekt.
Ja, danke, Herr Rinke, für die Frage. Ich kann Ihnen, die Saarland-Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber die stehen in dem Bericht, beziehungsweise können Sie auf der Website anschauen. Also der Anstieg hängt nicht damit zusammen, dass mehr getestet wird. Wir haben ja verschiedene Werkzeuge, mit denen wir die Testung überprüfen. Das mächtigste ist bestimmt zurzeit das sogenannte Antibiotika-Resistenz-Surveillance-Tool, wo die Labore uns alle Daten melden. Da sehen wir sowohl die positiven als auch die negativen Testergebnisse. Wir sehen momentan eine Test, glaube ich, bei etwa 6% sind von positiven Rate. Wir sehen nicht, es gibt keinen Hinweis, dass eine gesteigerte Testaktivität damit zusammenhängt. Wir sehen sowohl in den Kitas, insbesondere bei den kleinen 0 bis 5-Jährigen, einen starken Anstieg. Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas. Wir sehen, dass die Ausbrüche insgesamt größer geworden sind. Das heißt, die Anzahl der am Ausbruch beteiligten Personen hat sich erhöht. Es gibt Hinweise, dass das mit der Variante B117 zu tun hat. Das sind aber noch keine wirklich festen, aussagekräftigen Daten, aber es gibt Hinweise dazu. Wir sehen, dass die Intensivbetten, dass es in manchen Bundesländern dazu kommt, dass sogar schon in den Intensivbetten der Anstieg der Covid-19-Patienten steigt. Das ist ja eigentlich das letzte Signal, was wir sehen, weil die Ansteckung hat ja dann vor 10 oder Tagen oder 3 Wochen stattgefunden. Das heißt also, da sehen wir sogar schon Anstiege. Das sind ja klinisch kranke, schwerkranke Menschen, die also nichts mit Testung zu tun haben, sondern aufgrund der Krankheit dort sind. Wir sehen in einem anderen System, ich könnte jetzt noch viele nennen, aber das sprengt sich ja, wir sehen in einem anderen System, der Anteil unter den schweren Atemwegsinfektionen, schwere akute respiratorische Infektionen, SARI, der Anteil derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden, steigt kontinuierlich in den letzten Wochen, der Anteil der an Covid erkranken. Das heißt, es gibt eine Reihe von Indikatoren, die direkt klinisch sind, also sehr klar belegen, dass es nichts mit Testung zu tun hat, sondern dass es ansteigt in bestimmten Regionen.
Ich kurz hinzufügen darf. Ich habe mit Ministerpräsident Hans über das Saarland auch in engen Austausch. Es ist auf dem Weg zu 15% Südafrika-Variante. Das ist der höchste Anteil mit Abstand in ganz Deutschland. Und aus meiner Sicht haben wir ein gemeinsames Interesse daran. Die britische ist auf dem Weg dominierend zu werden, beziehungsweise ist in vielen Bereichen schon dominierend, dass diese Variante nicht auch sich in ganz Deutschland in dieser Größenordnung ausbreitet. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir auch gemeinsam das Saarland dabei unterstützen, das zu vermeiden.
Ich würde zum Thema Test 2 Fragen mit einfügen, die uns online erreichen. Basil Wegner von dpa fragt Herrn Wieler, inwieweit sind die Infektionszahlen aktuell noch vergleichbar mit den Werten aus den Wintermonaten, als die Zugangsschwelle für den PCR-Test deutlich höher angesetzt war? Und Rasmus Buchsteiner, The Pioneer, fragt Herrn Spahn und Herrn Wieler, bittet um eine Bilanz des Testgeschehens in den vergangenen Tagen. Ist mehr getestet worden und wie viele Selbst- und Schnelltests sind ausgeliefert worden an die Länder?
Ja, wie gesagt, eigentlich kann ich der Antwort nicht sehr viel hinzufügen. Wir haben natürlich angepasst, sowohl an die epidemiologische Situation als auch an die Verfügbarkeit von Tests, die Testverordnung, die nationale Teststrategie kontinuierlich überarbeitet. Das ist auch von uns zu erwarten, das ist unser Job. Da wir aber, und das kann ich nur immer wiederholen, da wir viele verschiedene Werkzeuge haben, viele verschiedene Surveillance- und Monitoring-Werkzeuge, können wir das immer ins Verhältnis setzen. Das heißt, wir können immer sehen, was der Anteil der mehr Getesteten ist und der Anteil des wirklichen Krankheitsgeschehens. Wir haben ja noch weitere Surveillance-Tools, die überhaupt nichts mit Tests zu tun haben, zum Beispiel die Atemwegsinfektionsraten, die in Sentinel-Praxen uns gezeigt werden, oder andere Tools. Wir haben Nachweise von anderen Infektionserregern, die Atemwegsinfektionen hervorrufen. Also wir können das alles kontinuierlich einschätzen und geben das ja auch entsprechend in unserem täglichen Tagessituationsbericht heraus. Also der Eindruck, dass die Anzahl der durchgeführten Tests ein Korrelat dafür ist, wie viel positiv getestet wird, der ist schlichtweg nicht zutreffend. Und es wäre auch schön, wenn man diesen Eindruck nicht versuchen würde zu prägen, weil wir dadurch natürlich gezielt das Infektionsgeschehen, das wahre Krankheitsgeschehen für unsere Mitmenschen unterschätzen. Und das Risiko müssen wir schon richtig einschätzen und auch faktisch bewerten können.
Zu der Zahl der durchgeführten Schnell- und Selbsttests, da der Bund ja nicht beschafft und verteilt, sondern selbstständig, insbesondere bei den Schnelltests, die ja mehr als genug verfügbar sind, bestellt wird in den Arztpraxen, in den Apotheken, die die Tests durchführen, in den Testzentren, die die Tests durchführen, haben wir keinen abschließenden Überblick darüber, wie viele Tests in der letzten Woche gemacht worden sind. Wir werden das zeitversetzt an den Abrechnungen sehen, aber die kommen eben sehr zeitversetzt. Und da, wo positiv getestet wird, wird es ja und soll es ja und in den Testzentren, in den Arztpraxen wird es ja auch passieren, eine PCR-Bestätigungstestung geben und daran sehen wir dann eben die tatsächliche Entwicklung bei den Positivtestungen.
Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Creutzfeldt, links von uns aus gesehen.
Ja, direkt dazu, das verstehe ich nicht, diese Aussagen, weil wir sehen jetzt ja diesen starken Anstieg, gerade heute und gestern, bei den Fallzahlen. Und das könnte ja, liegt ja zumindest nahe mit den Schnelltests, die in dieser Woche begonnen haben, dass wenn man Montag, wenn das Montag losgeht, dass direkt jetzt gestern und heute die erhöhten Zahlen sich ja schon niederschlagen. Wenn Sie sagen, Sie wissen gar nicht, wie viele Schnelltests durchgeführt wurden und wie viele davon positiv sind, wie kann es dann sein, dass Sie sagen, das hat keinen Einfluss darauf? Und Herr Wieler, die von Ihnen genannten Zahlen, die Positivrate und so bezieht sich doch alles auf die letzte Woche. Tagesaktuelle Zahlen gibt es dazu doch gar nicht oder hat sich da was geändert?
Ich habe ja nur gesagt, dass wir tatsächlich nicht täglich die Meldungen bekommen. Das geht ja auch gar nicht. Sind ja nicht alle in einem zentralen Register und finden auch nicht alle in Testzentren statt. Wie viele Schnelltests oder, nächster Schritt, Selbsttests in Deutschland stattfinden. Das machen die Menschen ja im Zweifel zu Hause in ihrer Privatwohnung, diesen Selbsttest in Selbstverantwortung. Und darüber haben wir natürlich keinen abschließenden Überblick, wer sich wie selbst testet an der Stelle. Was dann passiert und unsere ausdrückliche Empfehlung ist, bei den Schnelltests wird es regelhaft passieren, in den Testzentren und den Arztpraxen. Und bei den Selbsttests ist die ausdrückliche Empfehlung, sich zu wenden bei einem positiven Testergebnis an den Arzt, an 11.6, 11.7, um eine PCR-Bestätigungstestung zu veranlassen. Dann natürlich sehen wir die Zahl der tatsächlich positiv Getesteten. Das ist insgesamt auch ein Ausleuchten der Dunkelziffer ist, wenn Sie mehr testen. Das ist ja ohne Zweifel so. Wenn mehr getestet wird und auch vor allem bei Asymptomatischen mehr getestet wird, werden Sie im Zweifel auch tatsächlich Fälle, Infektionen, die Sie sonst gar nicht entdeckt hätten, entdecken. Deswegen ist die Gesamteinordnung wichtig und deswegen ist ja das wichtig, was Herr Professor Wieler gesagt hat, dass wir die anderen Werkzeuge, die wir haben, die Sentinel-Praxen, wie entwickeln sich Atemwegserkrankungen und das ist eine gleichbleibende Größe jetzt über Monate, die wir da haben. Wie entwickeln sich dort die Zahlen, wie entwickelt sich der Behandlungsbedarf, dass wir all diese Dinge parallel beobachten. Aber eines war immer klar und das muss man auch einfach so aussprechen, umso mehr wir Schnell- und Selbsttests haben, desto weniger können wir natürlich am Ende abschließend sagen, wie viele Tests am Tag stattfinden und das alles nachvollziehen. Das ist sozusagen, das ist ja die Diskussion, die wir immer wieder miteinander geführt haben. Wie ist da die richtige Balance? Wenn wir nur Labortests machen, haben wir einen super Überblick, aber begrenzte Kapazitäten und im Zweifel auch eine gewisse Dunkelziffer. Wenn wir nur Selbsttests hätten, hätten wir gar keinen Überblick, außer vielleicht bei denen, die sich dann melden. Und wir müssen eben deswegen das immer ergänzen mit weiteren Instrumenten und den Bürgerinnen und Bürgern genauso sagen, umso mehr es Schnell- und Selbsttests gibt, desto mehr ist die Verantwortung auch beim Einzelnen. Gerade Selbsttest heißt immer auch Selbstverantwortung.
Ja, das ist ja der Grund für die Selbsttests. Also der, wenn ich jetzt von der Strategie, der Bekämpfungsstrategie ausgehe, dann sind die Selbsttests, die nun verfügbar sind, ja ein weiteres Werkzeug, was wir haben. Und es ist selbstverständlich, dass durch die Selbsttests die Dunkelziffer sinken wird. Wir werden ja mehr Fälle ermitteln dadurch. Das ist keine Frage. Und das wollen wir ja auch, weil je früher wir einen Menschen identifizieren, und auch wenn er falsch positiv getestet ist, ist ja besser, wenn er falsch positiv getestet ist, dann lieber zu Hause bleibt, dann nachgetestet wird mit der PCR. Wenn diese Person dann aktiv noch andere warnt, dann kommen wir vor das Geschehen. Wir müssen ja diesen Zeitraum, bis das Gesundheitsamt überhaupt ins Spiel kommt und seine Arbeit machen kann, den Zeitraum können nur wir selber verringern. Das heißt also, dieses zusätzliche Mittel wird dazu führen, natürlich, dass die Dunkelziffer geringer wird. Aber ich will es noch mal sagen, weil die Diskussion immer wieder kommt, wenn der Eindruck entsteht, dass es künstliche Erhöhung von Fallzahlen gäbe, dann bitte ich einfach noch mal alle die Menschen, die das immer wieder rekurrieren, auf die klinischen Daten zu schauen und schlichtweg sich bewusst zu sein, dass diese Krankheit zu schweren Verläufen führt, zu Todesfällen führen kann. Und je früher wir einen positiv getesteten und dann wirklich Infektiösen aus dem Verkehr ziehen, desto größer ist die Chance, dass andere geschützt werden. Und das ist das zentrale Ziel von Testungen. Ja? Und darum bei aller, wir haben oft darüber, man kann das ruhig sagen, auch akademisch gestritten, wie gut sind diese Selbsttests eigentlich? Wie viel Falsch-Positive werden wir haben? Wir haben dazu Publikationen geschrieben. Es gibt eine Reihe Falsch-Positive. Aber dann sollen die Leute eben nachtesten und dann wird man sehen, was richtig positiv gewesen ist. Das Ziel, lieber einen zu viel zu erkennen als einen zu wenig, ist ein hohes, wertvolles Ziel, um diese Pandemie zu bekämpfen. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir nehmen hier eine gewisse Schwäche dieses Tests mit, aber mit klugen Konzepten nutzen wir damit der gesamten Bevölkerung.
Dazu nehme ich noch mal, weil sie gerade passt, eine Frage von Markus Grill, NDR WDR, fragt sie, Herr Wieler, wie viele PCR-Tests werden derzeit durchgeführt, weil zuvor ein Schnelltest positiv ausgefallen ist und wie viele dieser PCR fallen dann ebenfalls positiv aus?
Die Frage habe ich nicht im Kopf, die Daten haben wir aber im Robert-Koch-Institut, die kann er bitte bei der Pressestelle nachfragen, ich habe sie nicht im Kopf.
Sie können das auch, das ein Hinweis gerne an uns weiterleiten, dann geben wir das auch gerne über den Verteiler weiter, dann können wir das nachliefern. Dann machen wir im Saal weiter bei Frau Pauli.
Ich hätte eine Frage an Herrn Minister Spahn, aber auch an Herrn Professor Wieler. Die Meldungen zu möglichen durch AstraZeneca verursachten Nebenwirkungen, die sind ein schwerer Schlag ins Konto für eine Impfstrategie, die auch darauf ausgerichtet ist, alles, was man irgendwie verfügbar hat, einzusetzen. Herr Minister, Sie haben deutlich gemacht, Sie möchten an AstraZeneca festhalten. Nichtsdestotrotz haben Sie auch ein bisschen die Befürchtung, dass die Menschen dann aber nicht dran festhalten und sagen, bis klar ist, dass ich davon keine Thrombose bekomme, lasse ich mich nicht impfen. Also wie wollen Sie den Menschen Mut machen, dass man diesen Impfstoff weiterhin verwenden kann, beziehungsweise erklären, warum andere Länder das nicht tun? Und vielleicht auch ähnlich Frage an Herrn Professor Wieler, was glauben Sie, könnten die Auswirkungen sein und wäre es nicht besser, zuzuwarten, bis ganz klar ist, dass es eben keine erheblichen Risiken gibt.
Vielleicht kann sogar Frau Richter-Scheer auch noch mal aus dem Alltag mit AstraZeneca berichten dazu. Aber erstmal, was mir sehr wichtig ist, wir nehmen die Meldung sehr, sehr ernst und bewerten sie natürlich sofort und bitten sowohl die europäischen Arzneimittelbehörden wie das Paul-Ehrlich-Institut eine Bewertung vorzunehmen. Die hat stattgefunden und findet natürlich weiter statt. Die Europäische Arzneimittelagentur hat nach Beratung der Experten gestern erklärt, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Das Paul-Ehrlich-Institut analysiert die Lage parallel und kommt auch für Deutschland zu derselben Einschätzung. Aber natürlich wird es Tag um Tag, gerade jetzt mit Blick auch auf diese Frage, sehr genau betrachtet. Ich bedauere es, dass auf dieser Grundlage Wissensstand jetzt Freitagvormittag. Einige Länder in der Europäischen Union das Impfen mit AstraZeneca ausgesetzt haben, die allermeisten übrigens nicht, weil sie eben der Empfehlung der zuständigen Behörden und der Experten folgen und der Einschätzung. Was ich sehr wichtig finde, ist, wir müssen die richtige Balance finden zwischen der Aufmerksamkeit, dem sehr ernst nehmen solcher Meldungen. Wir gehen dem unmittelbar nach. Es finden Obduktionen statt. Das Paul-Ehrlich-Institut begleitet das intensiv mit den Behörden vor Ort, um zu erkennen, ob, das ist ja die Frage, gibt es einen kausalen Zusammenhang oder ist es nur in Anführungszeichen ein zeitlicher Zusammenhang, der statistisch natürlich sich ergeben kann. Wenn Sie 3, 5, 10 Millionen Menschen impfen mit einem Impfstoff, wird statistisch bestimmte Erkrankungen, die auch sonst 3, 5 oder 10 Millionen Menschen ohne Impfung hätten, dann auch im zeitlichen Zusammenhang auftauchen. Die Frage ist, gibt es einen ursächlichen Zusammenhang? Und dafür, das sagen uns das Paul-Ehrlich-Institut, wie die europäischen Behörden, das sagt übrigens selbst die Behörden bisher in den Ländern, die ausgesetzt haben, gibt es keinen Hinweis, Stand jetzt Freitagvormittag. Und deswegen ist diese Balance so wichtig zwischen aufmerksam sein und nicht Alarm machen. Das ist ja die Frage, die Sie auch mit angesprochen haben. Wir sind aufmerksam, wir klären auf, Transparenz. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht jede Woche die Meldungen, die es auch gibt im Zusammenhang mit den Impfungen, und zwar nicht nur Impfreaktionen, sondern eben auch Folgewirkungen, die erstmal im zeitlichen Zusammenhang stehen, und geht dem intensiv nach, wie andere Behörden auch. Also wir machen das sehr transparent, sehr, sehr offen. Aber ich finde, wir haben auch eine gemeinsame Verantwortung, wenn ich das sagen darf, das entsprechend einzuordnen, weil die Transparenz Voraussetzung ist für Akzeptanz. Und gleichzeitig aber eben aus der Transparenz, finde ich, dann auch nichts entstehen darf, was dann fälschlicherweise Akzeptanz reduzieren würde. Und mit dem, was wir bisher wissen, ist der Nutzen auch nach allen Vorfällen, die bisher berichtet und untersucht wurden, bei Weitem höher als das Risiko, und das gilt auch weiterhin.
Ich kann da nicht viel mehr zu sagen. Ich möchte aber zwei Antworten geben. Erstens, wir haben uns in Deutschland ganz bewusst dafür entschieden, diese Impfstoffe erst zuzulassen, nachdem die Behörden alle Unterlagen entsprechend geprüft haben. Wir haben in Deutschland keine Notzulassung zugelassen, genau um alle Informationen, die den Behörden zur Verfügung stehen, zu nutzen und so viel wie möglich mit dem jeweiligen Wissen, was vorhanden ist, eine Sicherheit zu haben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der: Wir machen in Deutschland mehrere Studien. Wir begleiten das sehr eng, sowohl vom Robert-Koch-Institut als auch vom Paul-Ehrlich-Institut. Die Studien hatte ich auch schon in diesem Rahmen hier mehrfach genannt. Genau, um ein Monitoring zu haben, was denn alles beobachtet wird, damit wir das wissen. Und wir müssen Folgendes wissen, und das hatte ich auch schon mal, ich glaube sogar in dieser Runde hier gesagt. In Deutschland sterben ja statistisch gesehen im Schnitt so 900.000 Menschen jedes Jahr sterben in Deutschland. Und das ist nun mal so. Der Tod gehört zu unserem Leben dazu. Und natürlich, wenn wir jetzt sehr viele sehr alte und hochaltrige Menschen impfen, dann ist natürlich klar, die meisten Menschen, die in Deutschland sterben, sind natürlich hochaltrige und alte Menschen. Und dann kann es auch da zeitlich einen Zusammenhang geben zwischen einer Impfung und einem Tod. Das ist eine reine Statistik, das braucht man nur zu berechnen. Und genauso wie alle anderen Krankheiten. Und darum geht es genau, das genau zu beobachten, zu analysieren. Und der entscheidende Punkt ist dann zu sagen, ist es ein ursächlicher Zusammenhang oder ein zeitlicher? Und den zeitlichen wird es häufig geben mit vielen verschiedenen Krankheiten. Und das ist genau der Grund, warum dann die Personen, die dann Krankheiten hatten oder vielleicht sogar verstorben sind in Zeit im Zusammenhang, obduziert werden und nachgeschaut wird. Und im jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis, dass diese Geschehnisse statistisch auffällig wären. Aber das wird weit untersucht. Und meine Damen und Herren, das ist auch ein Grund, warum wir die Impfzentren so intensiv brauchen, weil die ganze Dokumentation, die gerade am Anfang läuft, die ersten Millionen, die wir impfen, das sind ja ganz viele Menschen, wo wir ganz viele Informationen gewinnen. Es ist natürlich klar, und Frau Richter-Scheer hat darauf hingewiesen, die ganze Dokumentation ist natürlich so aufwendig, die geht in dem Impfzentrum natürlich einfacher, weil da eine große Logistik ist. Und aus diesen Informationen kommt ja dann das Wissen zum Beispiel über diese Fälle, weil das dort eben systematisch erfasst wird. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum die Impfzentren von besonderer Wichtigkeit sind. Wir wollen alle Fakten so transparent wie möglich an die Leute bringen, damit klar ist, was dort geschieht.
Frau Richter-Scheer, bevor Sie antworten, würde ich vielleicht noch eine Frage sogar mit dazu fügen von der Kollegin Polona Fiao, slowenisches Fernsehen, die sich auch nach Nebenwirkungen erkundigt und dazu fragt, haben Sie spezielle Verfahren, dass Sie etwa nur einen bestimmten Prozentsatz von Lehrern oder Ärzten eines Ortes am selben Tag impfen?
Gut, vielen Dank. Also ergänzend den Vorrednern kann ich das auch eigentlich nur sagen. Wir haben gestern, als das im Radio kam, hatte ich auch prompt eine Impfwillige, die ganz aufgeregt war. Muss ich jetzt den Astra nehmen? Will ich nicht. Aber auch da konnte man mit Sachargumenten, die gerade im Vorfeld genannt wurden, konnte man da schon sehr gut argumentieren. Und der Nachmittag war relativ ruhig. Wie es jetzt heute ist, weiß ich nicht, weil ich hier sitze. Das bekomme ich noch raus. Aber auch grundsätzlich stimme ich dem hier auch zu. Ich werde weiterhin den AstraZeneca, solange eben es wissenschaftlich nichts anderes, man anderes nichts hört, werde ich den AstraZeneca empfehlen. Im Vergleich zu dem BioNTech, wir wollen da jetzt nicht drauf eingehen, sind für mich die Impfstoffe im Rahmen dessen, dass wir alle Menschen so schnell wie möglich durchimpfen sollen, auf jeden Fall gleichwertig. Und dann zu den Impfreaktionen. Ich sage ja immer, wenn ein Patient sagt, ich habe Angst vor den Nebenwirkungen, ich sage, welche Nebenwirkungen meinen Sie? Ich sage, ich kenne nur Impfreaktionen. Das ist schon immer mal was anderes. Denn damit kann man die Patienten positiv abholen, dass man einfach sagt, Mensch, sind Sie doch froh, dass Sie eine Impfreaktion haben. Muss zwar nicht so heftig sein, ja, aber Sie wissen, dass der Impfstoff auf jeden Fall eine Immunantwort in Ihrem Körper auslöst. Also damit kann man sehr viele Menschen abholen. Und auch die zweite Frage dazu, ja, das ist richtig, wenn wir eben verschiedene Berufsgruppen impfen. Das läuft mittlerweile erfahrungsgemäß wirklich über zwei Tage, über zwei verschiedene Termine, um eben nicht Ausfälle beruflicher Natur an einem Tag zu haben. Ja. Wobei erfahrungsgemäß jetzt gesagt wird, die Impfreaktionen sind im Vergleich, das was mir die Patienten sagen, sind im Vergleich zu dem BioNTech-Impfstoff relativ wesentlich kürzer. Also man berichtet immer bei uns nur von 5 bis 10 Stunden, dass eben enorme Glieder- und Muskelschmerzen und auch Temperaturentwicklung da sind. Und bei dem zweiten Impfstoff wird nach der zweiten Impfung, sogar einige Kollegen von mir hat es erwischt, die haben 24 Stunden fest im Bett gelegen und sagten, ich wusste nicht, dass Gliederschmerzen so extrem sein konnten. Also ich sage, auch da tun sich in den Impfreaktionen letztendlich die beiden Impfstoffe nichts.
Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jung.
Ich wechsle mal das Thema, Herr Spahn. Da Sie und Ihr Ministerium ja die Maskenbeschaffungsliste haben, können Sie uns sagen, wie korrupt Ihre CDU-Fraktion ist? Und kommt für Sie selbst eigentlich mittlerweile ein Rücktritt in Frage, da Ihr Ministerium ja ohne Ausschreibung und ohne Prüfung einen Milliardenauftrag an eine Firma aus Ihrer Heimatregion vergeben hat, obwohl andere Anbieter geeigneter gewesen wären? Und Herr Wieler, wie blicken Sie eigentlich?
Herr Jung, wir hatten am Anfang vereinbart, aus Fairnessgründen eine Frage, das waren jetzt zwei.
Daran haben sich bisher keiner gehalten und dann kann ich auch Herrn Wieler fragen, wie er das...
Erstens mache ich hier die Regeln, Sie hatten jetzt dann zwei Fragen,
gleich angewendet
die werden beide oder? Beantwortet und damit ist dann aber der nächste dran.
Also zuerst einmal möchte ich auch noch mal erinnern an die Situation, in der wir waren vor 12 Monaten. Als Unikliniken sagten und auch viele andere im Gesundheitswesen, wenn nicht bald, sehr bald Masken kommen, werden wir den Betrieb einstellen müssen. Wir haben darüber gesprochen und sogar Empfehlungen erarbeitet zwischen unseren Behörden, was das Wiederverwerten von FFP2-Masken angeht, ob man sie bei Hitze sterilisieren kann, wieder und anderes mehr. So groß war die Not. Und natürlich haben wir zu Beginn dann auch, ja, kein europäisches Vergabeverfahren über 3 oder 6 Monate gemacht, das stimmt. Weil wir einfach handeln mussten. Wenn ich die Wahl habe, dafür zu sorgen, dass nächste Woche Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte Masken haben oder eben ein Verfahren von 6 Monaten einzuhalten, entscheide ich mich in einer Pandemie und in der Not dafür, schnell zu handeln. Das ist so. Ich erinnere übrigens Diskussionen damals, wo es sind ja meistens Händler, waren ja gar keine Hersteller. Händler auch in Fernsehsendungen gesagt haben, ich habe dem Minister eine E-Mail geschrieben, der hat mir gar nicht geantwortet und alle in der Sendung haben gesagt, wie, der hat Ihnen gar nicht geantwortet, der hat sich nicht gleich bei Ihnen gemeldet. Und jetzt ist die Frage auf einmal, warum hat der Minister selbst auch in diesen ersten Tagen mitgeholfen? Das Gleiche passiert jetzt gerade bei Schnell- und Selbsttests. Die Situation ist nicht vergleichbar ganz, die Lage ist nicht so ernst in der Versorgung. Aber gerade zu Beginn, wenn etwas sehr, sehr knapp ist, engagieren wir uns alle im Bundesministerium für Gesundheit, um einen Unterschied zu machen. Und das ist jetzt auch sehr wichtig zu sehen bei der Bewertung bei den Abgeordneten. Erstmal halte ich es doch für ziemlich normal, dass dann, wenn jemand einen Hinweis bekommt darauf, dass Masken verfügbar sein könnten, dass es einen Anbieter gibt, dass das dann weitergeleitet wird. Und der Hinweis gegeben wird. Oder wenn sich jemand aus dem Wahlkreis meldet und sagt, da ist was, wir könnten unterstützen, dass man das weiterleitet. Das würde ich sogar erwarten und erwartet haben in der damaligen Situation. Und davon deutlich zu unterscheiden, ist alles, was mit Bestechung, Korruption, Vorteilsnahme zu tun hat, ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und ich werbe auch sehr dafür, diesen Unterschied in der öffentlichen Debatte zu machen. Und die allermeisten Kolleginnen und Kollegen haben schlicht und ergreifend das getan, was viele andere Bürger, Landräte, Abgeordnete aus anderen Parlamenten auch gemacht haben, Hinweise, die sie erreicht haben, was helfen könnte in der Not, weiterzuleiten. Das sage ich noch einmal, bitte ich zu unterscheiden. So, und genau vor diesem Hintergrund müssen wir jetzt sehr genau schauen, wie wir damit umgehen. Weil ich es nicht fair fände, dass einfach nur sozusagen, weil jemand eine E-Mail weitergeleitet hat und Hinweis gegeben hat, da gleich alles in einen Topf geschmissen wird. Und deswegen werden wir, der Bundestag hat uns ja den Hinweis gegeben, richtigerweise, dass das nur mit Einwilligung der Betroffenen geht, eine entsprechende Veröffentlichung, sind wir gerade in einem Prozess zu überlegen, wie man das am besten macht, um das berechtigte Interesse nach Transparenz auch entgegenkommen zu können und gleichzeitig die Rechte der Einzelnen auch beachten zu können. Das, was ich gerade gesagt habe zu den Masken, gilt am Ende auch für die Logistik. Da haben wir kurzfristig, und die Unterlagen sind ja alle da, sind ja mittlerweile sogar öffentlich, können Sie ja nachvollziehen, Herr Jung, wie die Vergabeentscheidungen in diesen Fragen getroffen worden sind. Und auch da haben wir ja sehr zügig danach gezogen. Ich will nur mal sagen, es geht dabei nicht, was haben Sie gesagt, Milliardenaufträge. Müssen wir vielleicht mal genau hinschauen. Der teuerste Teil dessen damals war die Luftfracht. Luftfracht war richtig teuer damals, der Flug von China nach Deutschland. Und ein ganz, ganz großer Teil der Logistikkosten waren die Luftfrachtkosten, die 1:1 durchgereicht worden sind. Und deswegen bitte ich auch immer, bei Summen aller Art vielleicht noch mal zu unterscheiden, was wofür aufgewendet wurde.
Um mal kurz Erwartungsmanagement zu betreiben. Ich habe hier auf der Liste noch, glaube ich, mindestens 10 Leute und online viele Fragen zum Thema Impfen, die ich auf jeden Fall noch gerne rannehmen würde. Mache jetzt hier erstmal noch bei einer Frage im Saal weiter, Herr Jordans.
Morgen. Herr Wieler, Sie haben gerade von einem Anstieg von Fällen bei Schulkindern und in Kitas gesprochen. Gerade davor hatten doch die gewarnt, die die Öffnung von Schulen und Kitas kritisiert hatten. Ist es jetzt Zeit, und die Frage geht an alle drei, die Schulen und Kitas wieder zu schließen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern? Oder sind die Kinder und ihre Familien jetzt einfach mal der Kollateralschaden, der in Kauf genommen werden muss für die Öffnung?
Aus infektionsmedizinischer Sicht, ich denke, das haben alle in den letzten Wochen und Monaten immer klar gemacht, wäre natürlich eine Schließung ein guter Weg. Aber diese Abwägung, die getroffen wird, ist ja nachvollziehbar und sie ist gut begründet. Was wir ganz konkret immer gesagt haben, und das haben ja alle, die in der Verantwortung stehen, immer gesagt, wir müssen kluge Konzepte umsetzen. Es gibt ja Konzepte, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann das Robert-Koch-Institut zum ersten Mal eins geschrieben hat, aber es ist ja irgendwann im Sommer gewesen für die Schulen. Wir haben immer gesagt, dass man Schulen öffnen sollte, ja, aber mit klugen, klaren Konzepten. Und ich gehe davon aus, dass in den letzten Monaten diese Konzepte erarbeitet wurden und vorhanden sind. Das heißt also, man kann schützen, man kann mit guten Konzepten arbeiten, man kann mit guten Testkonzepten arbeiten, man kann mit guten Maskentragekonzepten arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt also, das ist eine Abwägung, die eben nicht nur noch infektionsmedizinisch bedingt ist. Das wissen wir alle. Und das ist jetzt eben die Situation, wo wir uns die Frage stellen müssen, wie gut können wir schützen? Und ich sage nochmal, wir haben einen Werkzeugkasten, wir haben Selbsttests, wir haben Antigentests, wir haben Masken, wir haben Hygienerichtlinien, wir haben Möglichkeiten, Gruppierungen zu bilden, wir haben Möglichkeiten, sogenannte soziale Social Bubbles zu bilden, Gruppen, die fest zueinander finden. Das gibt es alles. Das muss dann einfach umgesetzt werden. Und das kann auch umgesetzt werden. Es wird nicht 100% schützen. Ja? Aber wir können durch Konzepte, durch kluge Konzepte und Verhalten die Infektionsverbreitung zumindest zu einem großen Teil verhindern.
Ich will nur kurz ergänzen. Wir haben immer gesagt, dass Gesundheitsschutz, Infektionsschutz sehr, sehr wichtig ist, aber nicht absolut. Und das ist ja gerade das Schwierige mit Blick auf Kitas und Schulen. Weil wir gleichzeitig richtigerweise eine Debatte darüber haben, was macht das eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie über so viele Monate nicht in Kitas und Schulen gehen können, wo auch nicht in jedem Fall das Elternhaus einspringen kann oder will, was Bildung, Erziehung, manchmal sogar das warme Mittagessen angeht. Und deswegen muss man das ja schon auch sehr abwägen, auch welche Folgen das Nichtöffnen von Kitas und Schulen auch für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und für ihr auch seelisches Wohlbefinden hat. Das waren ja sehr, sehr harte Zeiten und sind es zum Teil noch für Eltern wie für die Kinder. Und keiner von uns weiß doch, was das eigentlich mit so einem kleinen Menschen macht, die letzten Monate. Jemand, der 6 Jahre alt ist, ein Kind, hat ein Sechstel seines Lebens gerade in der Pandemie verbracht. Und deswegen ist das schon eine Abwägung zwischen absolutem Infektionsschutz, den wir eben nicht absolut stellen, aber zwischen Infektionsschutz bestmöglich und dem, was auch die sonstigen Lebensbereiche erfordern. Und deswegen ist es wichtig, wie Herr Professor Wieler gesagt hat, dass es Konzepte gibt, um den Schutz zu erhöhen, ob es Wechselunterricht und andere sind, die Selbsttests, die jetzt helfen können, zusätzliche Sicherheit zu geben. Übrigens auch das Impfen, gerade in den, bei den Erzieherinnen und Erziehern und Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern findet ja gerade statt, auch um zusätzliche Sicherheit, zusätzlichen Schutz zu geben. Am Ende ist das eben das Wichtige, das zu sehen, das abzuwägen. Und deswegen war es aus meiner Sicht auch so wichtig, diese 2-Wochen-Schritte zu gehen. Weil eins ist eben auch wahr, wenn ich das noch hinzufügen darf, Kitas und Schule öffnen setzt natürlich mit am meisten Bewegung von allen Maßnahmen in, sozusagen in, setzt in Bewegung die meisten von allen Maßnahmen, wenn Sie das vergleichen. Weil natürlich Millionen zur Schule und zurück und sie begegnen sich. Deswegen ist es halt sehr wichtig, nach jedem Schritt, den wir gehen, auch den vereinbarten 2-Wochen-Rhythmus immer zu schauen, welche Folgen hat das? Und das muss man jetzt, das, was Herr Professor Wieler als Beobachtung beschrieben hat, jetzt eben vernünftig auswerten und in einen Zusammenhang stellen für alle Entscheidungen, die anstehen.
Dann würde ich jetzt noch mal zum Thema Impfen kommen, weil dazu online vor allen Dingen viele Fragen eingegangen sind. Es gibt Fragen von Kollegen, da geht es um den Start der Impfungen in Arztpraxen. Bernhard Walker von der Badischen Zeitung fragt Sie, Herr Spahn, wie bewerten Sie es, dass Bayern am 1. April mit den Impfungen in den Praxen starten will? Ähnliche Frage vom Kollegen Tim Sent-Ivani, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er fragt, warum erst Mitte April? Es gäbe doch vorher schon genügend Dosen, da bleibe doch genug für die Praxen übrig. Und eine Frage würde ich dann auch noch mit reinnehmen, die richtet sich an Frau Richter-Scheer von Sascha Meyer, dpa. Wie schnell werden Impfzentren nicht mehr gebraucht oder sollten die aus Ihrer Sicht weiter betrieben werden, auch wenn die Praxen impfen?
Also zuerst einmal, wie gesagt, ich war gestern selbst beim Start eines Modellprojekts hier in Berlin in einer Arztpraxis, die eben mit Impfen schon begonnen hat, ist in fast allen Bundesländern auch auf Basis der Verordnung, die ich diese Woche unterzeichnet habe, jetzt modellhaft, was heißt modellhaft, binden Länder Arztpraxen in die Impfkampagne mit ein. Das passiert auch nicht erst Anfang April, das ist in vielen Ländern schon passiert, ob in Vorpommern, ob in Hamburg, ob im Saarland oder eben hier in Berlin. Wir haben die Vergütungsfragen dazu geregelt, im Übrigen auch die Meldefragen geregelt mit reduzierten Meldedatensätzen dann aus den Arztpraxen, sodass das sozusagen jetzt so ein fließender Übergang ist. Wir haben ausdrücklich gesagt, die Länder sollen jetzt in einem ersten Schritt Arztpraxen mit einbinden, etwa um zum Beispiel onkologische Praxen, um Krebspatienten auch von dem eigenen behandelnden Arzt impfen lassen zu können. Der weiß am besten Bescheid, das haben Sie ja gerade auch deutlich gemacht, Frau Richter-Scheer. Und dann ist die nächste Frage eben, wann geht es routinemäßig? Und wann vor allem auch die Logistik, die ich gerade beschrieben habe, der ganze Mechanismus, wenn Sie es einmal machen, dann sind gleich 50.000 bis 70.000 impfende Arztpraxen. Wenn Sie fragen, warum 50.000 bis 70.000, weil wir ja nicht wissen, wie viele mitmachen wollen, aber mitmachen könnten, wenn wir schauen, wer macht in Deutschland überhaupt Schutzimpfungen regelmäßig, sind das etwa so 70.000, 80.000 Arztpraxen in Deutschland, davon gute 50.000 Hausarztpraxen. Und die Frage oder dieser Schritt, der ist eben ein sehr, sehr großer. Nur rechnen, wenn 50.000 Arztpraxen mitmachen, 20 Dosen die Woche sind schon 1 Million Dosen. 20 Dosen die Woche reicht mal gerade dann für eine Impfsprechstunde in der Woche. Und das braucht eben dann ein gewisses Mindestvolumen. Und wenn die Länder gleichzeitig sagen, und das war die Diskussion am Mittwoch, die Grundlast in den Impfzentren im April soll 2,25 Millionen Impfungen pro Woche sein. Wir haben einen niedrigeren Wert vorgeschlagen, aber die Einigung war am Ende 2,25 Millionen. in den Impfzentren pro Woche, dann leitet sich eben die Frage, was ist, wann macht es Sinn, in die Arztpraxen zu wechseln, daraus ab. Wenn deutlich mehr Menge als erwartet früher kommen sollte, werden wir einen Schritt auch früher gehen können. Es hängt auch immer zusammen. Ich weiß auch noch nicht abschließend, muss ich mal sagen, wir wissen noch nicht abschließend leider von allen Herstellern alle Lieferdaten im nächsten Monat. Ich hätte sie gerne. Von BioNTech wissen wir es, von allen anderen noch nicht sicher. Moderna hat jetzt, also ich will nur sagen, das ist ja auch immer schwierig mit der Planung dann. Und deswegen haben wir uns eben zu diesem Schritt so entschieden unter diesen Prämissen, dass die Impfzentren Sinn machen für vor allem bestimmte Berufsgruppen und eben dann auch in sozusagen Prozessen das zu machen, wo es auch das Überprüfen leicht ist. Das haben Sie ja gerade schon gesagt.
Genau, ich kann das eigentlich nur ergänzen, was Minister Spahn sagt. Die Impfzentren haben auch aus meiner Sicht, auch wenn ich Hausärztin bin, für meine Patienten, die möchte ich morgen am liebsten in der Praxis sehen. Ganz klar, traute ich mir auch zu, wenn eben das Kontingent da ist. Aber die Berufsgruppen, das ist nicht zu unterschätzen. Und wir wissen alle, wenn wir mit dem AstraZeneca impfen, wir haben die jetzt angefangen, die Wiederholungsimpfung, die Zweitimpfung ist 12 Wochen später. Das bedeutete, wenn dann die Impfzentren schon zu sind, ohne jetzt Zahlen zu nennen, müssten in 12 Wochen diese ganzen Berufsgruppen auf die niedergelassenen Praxen oder in den niedergelassenen Praxen durchgeführt werden. Das wird sicherlich, wenn es sein muss, auch wird man das auch irgendwo hinkriegen. Aber dann frage ich mich schon, die Impfzentren sind eingespielt, da ist eine gewisse Logistik hinter, ob man dann zumindest die Berufsgruppen auf jeden Fall noch weiter in den Impfzentren lässt und uns eben unsere Patienten, die wir versorgen können, auch mit dem Impfstoff in die Hausarztpraxen. Nach wie vor, es ist ein Übergang, wir wiederholen uns, es sollte ein gleitender Übergang sein. Es muss sich natürlich auch Mitte April war jetzt eben, warum erst Mitte April? Man muss sicherlich auch örtlich gucken, wie die Gegebenheiten sind. Es muss ja im Vorfeld auch noch geplant werden von Detail. Ich will jetzt nicht sagen, die kassenärztlichen Vereinigungen müssen hinzugezogen werden. Die Patienten müssen einbestellt werden. Das hört sich immer alles so einfach an, aber in gewisser Weise muss da ja auch ein gewisser Organisationsgrad hinterstecken. Ich denke, wir sollten das schon relativ rasch angehen. Aber wann jetzt genaue Daten oder Zahlen, das wird man dann sehen.
Wir sind zwar schon rum mit der Stunde, ich würde aber noch versuchen, 3 kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Antworten irgendwie dran zu nehmen. Dann habe ich auf der Liste noch Frau Bärheide, Herrn Reitschuster und Frau Hüsch und Frau Bärheide als Erste davon.
Ja, danke schön. Ich wollte auch noch mal zu dem Impfen in Praxen fragen, und zwar der Dokumentationsaufwand an Sie, Frau Richter-Scheer. Sie beschrieben ja vorhin, wie das in den Impfzentren ist. Aus Ihrer Erfahrung als Hausärztin, kann das in Praxen dann überhaupt geleistet werden, wenn Sie 50 Patientinnen und Patienten zum Beispiel für eine Sprechstunde einbestellen? Oder muss sich daran noch was ändern?
Also geleistet werden kann das. Es wäre eben schön, wenn die Dokumentation sich in der Form ändert, dass es den Dokumentationsprozess der bisherigen Impfungen annimmt. Das heißt zum Beispiel, dass Aufklärungsbögen und Einwilligungsbögen nicht mehr gegengezeichnet werden müssen. Das wäre schon mal ein gewaltiger, sage ich jetzt einfach mal, Fortschritt. Und da muss man sich eben überlegen, wie die Meldungen an das Robert-Koch-Institut aussehen seitens der Praxen, ob man das in dem jetzigen RKI-Muster macht, was aus den Pflegeheimen oder Wiedereingliederungshilfen kommt. Also ich würde da muss man also für diejenigen, die das nicht gesehen haben, man muss also jeden Patienten in der Excel-Liste auffüllen mit Namen, jedes Mal die Chargennummer, jedes Mal das Impfdatum, jedes Mal den Impfort. Und da könnte ich mir schon einfachere Formulare wünschen, indem man nämlich alles einmal aufschreibt und dann die Namen der Patienten drunter setzt. Aber das sind einfach Diskussionen, die jetzt zu weit führen. Also ich wünschte mir schon eine kürzere Dokumentation, wenn es aus gewissen Gründen nicht möglich ist, schaffen werden wir das auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, das haben wir auch in der Influenza-Zeit oder in anderen Zeiten geschafft. Da stehen die Hausärzte bereit, beziehungsweise lieber gestern als morgen.
Ich will nur kurz was wenn der Arzt in seiner Praxis impft, dann ist die Frage, wie er dokumentiert für mögliche Haftungsfragen, die Aufklärung, seine Verantwortung. Wenn der Arzt für sich entscheidet, das geht ohne schriftliche Bestätigung, dann ist das ja okay, seine Verantwortung. In den Impfzentren haben eben die Kommunen, zumal das ja auch andere Situationen sind, es sind im Zweifel Menschen, die nicht bei ihrem eigenen Arzt bekannt sind und anderes mehr, muss ja dokumentiert sein, dass vernünftig aufgeklärt worden ist. Das ist ja aus Haftungsfragen wichtig. Wenn nachher irgendwas schiefgehen sollte, dann werden Sie fragen, warum gibt es die Unterschrift eigentlich nicht? Das ist auch die Wahrheit, dass dann die Debatte genau wieder so rumlaufen wird. Und deswegen ist es schon wichtig, auch aus Haftungsfragen, dass eben Aufklärung und Einverständnis dokumentiert sind. Das ist was anderes, als wenn der Arzt sozusagen für sich entscheidet, in der konkreten Situation mit seinem Patienten, kann er das möglicherweise auch mündlich machen und dann in seiner Patientenakte dokumentieren. Genau. Was die Frage angeht, der Dokumentation, haben wir ja schon mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vereinbart und es steht sogar schon in der Verordnung drin, dass aus den Praxen reduzierte Datensätze geliefert werden.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Herr Reitschuster.
Eine Frage an Herrn Professor Dr. Wieler und vielleicht kann Frau Dr. Richter-Scheer kurz aus der Praxis da noch etwas dazu sagen. In wie vielen prozentual in wie vielen Fällen wird nach einem positiven PCR-Test ein Zweittest durchgeführt und wie oft wird nach einem positiven Test ohne klinische Symptome ein Zweittest durchgeführt? Vielen Dank.
Ich glaube, die Frage hatten wir schon.
Reitschuster, tut mir leid, ich habe die Zahl nicht im Kopf. Also ich das bin kein wandelndes Zahlenlexikon, aber die Zahlen können wir Ihnen auf Anfrage in der Pressestelle geben, was wir an Informationen haben.
Da kann ich nur sagen, die liegen dem Gesundheitsamt vor und nicht mir in der Praxis.
Dann Frau Hüsch.
Herr Minister Spahn, ich würde doch noch mal gerne nach den Liefermengen ab April fragen.
Frau Hüsch, können Sie noch ein bisschen näher ans Mikro gehen?
Ja, Sie wissen es für eine Menge oder ein Teil der Firmen nicht. Sie wissen es für BioNTech. Wie viel ist das bei BioNTech? Und woran liegt es, dass man Mitte März noch nicht weiß, was Anfang April kommt? Ist da nichts Konkretes verabredet oder erwarten Sie keine Liefertreue?
Tja, Frau Hüsch, das ist ja das Thema, das uns begleitet seit Anfang des Jahres, seit Beginn der Impfkampagne. Bei BioNTech muss man sagen, ist das mittlerweile gut eingespielt. Wir erwarten Stand jetzt nach den Liefermengen, die der Hersteller uns angekündigt hat, im April gute 9 Millionen Dosen von BioNTech. Und bei AstraZeneca wie bei Moderna sind die Planungszeiträume und die Frage, ob es Anpassungen gibt, tatsächlich noch etwas volatiler, was eben mit den Produktionsprozessen und jedenfalls ist das die Erläuterung, die dann auch gegeben werden in den europäischen Gremien zusammenhängt. Das ist unbefriedigend, da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Aber wir müssen ja andersrum auch sehen, das sind ja, das haben wir ja schon öfter dargestellt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Produktion durchgehend im Moment. In dem Moment, wo irgendwas nicht so läuft, wie es soll, eine Charge nochmal überprüft werden muss, weil es irgendeine Unklarheit gibt, auch das hat es schon gegeben. Die Charge vielleicht nicht morgen, sondern erst nächste Woche freigegeben wird, weil nochmal eine Rückschleife ist, dann findet diese Lieferung diese Woche nicht statt. Und dann hat das sofort Folgen. So, und wir sind halt noch in dieser Phase der absoluten Knappheit, wo keine Lagerhaltung da ist und wo im Moment einige der Hersteller noch wirklich dabei sind, sozusagen ihre Produktionsprozesse so zu optimieren, dass das gleichlaufend ist. Und davon sind wir abhängig. Das schmerzt ja auch bei Johnson & Johnson. Ich meine, wir haben jetzt eine europäische Zulassung, wissen aber, frühestens Mitte, Ende April gibt es Lieferungen. Und deswegen finde ich es sehr richtig und wichtig, dass die Europäische Kommission als Vertragspartner mit Johnson & Johnson da auch Gespräche führt. Wir haben 300 Millionen Euro Vorleistung gegeben für Produktionsaufbau. Der Vertrag wurde im Oktober unterschrieben. Und deswegen muss natürlich die Frage gestellt werden, was ist da passiert. Wir versuchen gerade mitzuhelfen, dass es sozusagen schnelle, kurzfristige Lösungen geben kann, möglicherweise auch für Produktion in Deutschland. Aber eigentlich sollte es nicht so sein, dass wir kurzfristig dabei mithelfen müssen, sondern dass die Unternehmen das schon vor 5 Monaten organisiert hätten, als der Vertrag unterschrieben worden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Europäische Kommission sehr klar, und das tut sie ja auch, und ich bin auch dankbar, dass die Kommissionspräsidentin es tatsächlich auch selbst macht, um das sehr deutlich zu machen, die Dringlichkeit, die dahinter ist, sehr klar mit den Unternehmen auch spricht.
Woher speist sich denn dann Ihr Optimismus, dass im Mai alles besser wird? Man hat das Gefühl, man wird von Monat zu Monat irgendwie weitergeschoben.
Das Gute ist ja, Stand jetzt, mit dem Hinweis darauf, dass BioNTech, was die Prozesse angeht, was die Verlässlichkeit angeht, sich bis jetzt als, also es war sehr verlässlich, Von 60 Millionen Dosen von den drei zugelassenen Herstellern, die wir im zweiten Quartal erwarten, kommen 40 Millionen von BioNTech, zwei Drittel. Und wenn der Hersteller, der mit Abstand die meisten Dosen liefert, der jedenfalls bisher verlässlichste ist und ich kein Anzeichen dafür habe, dass sich das ändert, dann gibt das eben auch Optimismus dafür, dass diese Lieferungen dann auch kommen. Aber wissen Sie, wie gesagt, eine Chargenprüfung, es kann in einem Werk irgendwas passieren. Der Disclaimer, wie man ja neudeutsch sagt, dass das immer davon abhängt, alles. Die Frage, wann die Hausärzte anfangen können, die Frage, wie viele Impfungen die Impfzentren machen können, es hängt am Ende davon ab, ob und in welchem Umfang Hersteller ihre Lieferzusagen einhalten und einhalten können. Das bleibt. Ich produziere nicht selbst.
Ich weiß, dass viele Fragen unbeantwortet geblieben sind, leider. Ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt trotzdem enden müssen, weil es hier in 20 Minuten mit der Regierungspressekonferenz weitergeht und wir aus Infektionsschutzgründen noch mal lüften müssen. Umso mehr gilt natürlich auch die Einladung gerne wieder für die nächste Woche. Für heute danke ich unseren Gästen fürs Kommen. Tschüss. I'm taking